Hörtext 8. Erfinder.
Im heutigen Vortrag geht es um Erfinder und die Bedingungen, die dazu führen, dass ihre Erfindungen sich durchsetzen können. Es werden auch die Vorurteile erwähnt, die man häufig gegenüber Erfinderpersönlichkeiten hat, die Unmöglichkeit, erfinden zu lernen und auch die Rolle, die das gesellschaftliche Umfeld bei der Durchsetzung von Erfindungen spielt. Als Beispiel für eine Gesellschaft, die erfolgreiche Erfindungen fördert, wird schließlich die der USA in unserer Zeit genannt. Kommen wir also zu den Bedingungen, die zu erfolgreichen Erfindungen führen. Eine Erfindung ist erst dann erfolgreich, wenn sie sich in der Gesellschaft als Innovation durchsetzt. Erfinder brauchen heute mehr denn je drei Dinge, um erfolgreich zu sein: Visionen, Verbindungen und etwas, das ich gern mit Vielfachheit, also der Fähigkeit, in mehrere Richtungen zu denken, bezeichne. Visionen sind deshalb wichtig, weil der Erfinder schon selbst wissen sollte, was aus seiner Erfindung werden kann. Das beste Beispiel ist der Amerikaner Alexander Graham Bell, der neben anderem das Telefon erfunden hat. Während der Deutsche Johann Philipp Reis sein Telefon, das er 15 Jahre vor Bell fertig hatte, als Experimentiergerät einstufte und es auf Jahrmärkten herumzeigte, war sich Bell sofort der Bedeutung und der neuen Möglichkeiten der Kommunikation bewusst und er suchte Partner, die zusammen mit ihm am Aufbau eines weit verzweigten Telefonnetzes arbeiten wollten. Damit sind wir bei den Verbindungen. Wer sich als Erfinder nicht selbst darum kümmert, Geldgeber zu finden und Unternehmen für die Produktion zu begeistern, bleibt möglicherweise ewig unverstanden. Sich Netzwerke zu schaffen, ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um aus Ideen Innovationen werden zu lassen. Mit Vielfachheit bezeichne ich das parallele Voranbringen verschiedener Ideen. Die meisten bekannten Erfinder arbeiteten mit viel Geduld und Ausdauer nicht nur an einer Entwicklung, sondern hatten gleichzeitig viele im Kopf. Die meisten Erfinder machen, ähnlich wie Wissenschaftler, viele Anläufe, bevor die Öffentlichkeit auf eine ihrer Arbeiten aufmerksam wird. Nun zum nächsten Punkt, den Vorurteilen. Es gibt drei Vorurteile, die nicht totzukriegen sind. Das erste ist, dass große Erfinderpersönlichkeiten allein vor sich hinarbeiten. Natürlich sind die meisten von ihnen besessen vom Glauben an den guten Ausgang ihrer Sache. Doch die meisten großen Erfinder hatten Mitarbeiter. Das gilt für Edison genauso wie für Bell oder Siemens. Das nächste Vorurteil betrifft die einzigartige Persönlichkeit des Erfinders und dass er deswegen etwas erfindet. Aber so ist es selten. Oft war einfach die Zeit gekommen für eine Erfindung und mehrere Menschen arbeiteten an dem erhofften Durchbruch. Auch hier ist Alexander Graham Bell ein hervorragendes Beispiel. Er wusste, dass sein Landsmann Elisha Gray an einem Telefonapparat arbeitete, den er patentieren lassen wollte. Bell kam Gray dabei um wenige Stunden zuvor. Und zwar nur deshalb, weil er ein Patent auf etwas beantragte, was so noch gar nicht richtig funktionierte. Die vollständige Entwicklung lieferte er erst später nach. Ein weiteres Vorurteil ist der naive Glaube, eine Erfindung sei so etwas wie ein einziger Schöpfungsakt. Dabei ist es doch ganz anders. Normalerweise sind Erfindungen das Ergebnis geduldiger Arbeit. Und es gibt sehr viele Dinge, die zusätzlich wichtig sind, wie die 3V, Visionen, Verbindung, Vielfachheit, beweisen. Erfinden zu lernen halte ich für genauso unmöglich, wie den Beruf des Künstlers zu lernen. Zum Künstler wie zum Erfinder gehört, dass man seinen Weg geht und nicht einen, den die Gesellschaft einem zuweist. Natürlich können die Bedingungen für das Erfinden verbessert werden, indem Wirtschaft und Gesellschaft beispielsweise Risikokapital bereitstellen. Doch schon das Anbieten von Hilfen und Geldern durch den Staat funktioniert nicht. Wer als Erfinder nicht selbst aktiv wird, um Mitstreiter für seine Sache zu finden, wird auch durch institutionalisierte Innovationszentren, Börsen oder Märkte nicht erfolgreicher. Nahezu alle seriösen Untersuchungen zeigen, dass solche Institutionen keine wesentlichen Beiträge zu einer innovationsbereiten Gesellschaft liefern. Nun stellt sich die Frage, was Gesellschaften auszeichnet, die Erfinder fördern. Gesellschaften, die Pluralismus sowie die ethnische und soziale Durchmischung zulassen, sind kreativer als Gesellschaften, in denen eben dies nicht möglich ist, wo also jeder in der Gesellschaftsschicht bleibt, in die er hineingeboren wurde. Außerdem sollte Erfindungsreichtum gefördert und belohnt werden. Wo dies nicht geschieht, fehlt der Anreiz, sich für das Erfinden zu begeistern. So konnte nachgewiesen werden, dass die Menschen im Mittelalter zwar ähnlich kreativ und erfindungsreich waren wie im 19. Jahrhundert, doch Kreativität und Erfindungsreichtum waren im Mittelalter nicht gefragt und wurden daher auch nicht belohnt. Gegenwärtig sind die USA in einer besonders guten Stellung. Die kulturelle Durchmischung ist dort außerordentlich stark. Dadurch werden ständig neue Ideen und Entwicklungen hervorgebracht. Zudem haben die Amerikaner bis heute ihren Pioniergeist erhalten. Weil eine solche Gesellschaft risikobereit ist, gehen von dort auch maßgebliche Entwicklungen aus. Noch etwas zeichnet die USA aus. Dort lässt man den Erfindern den Spielraum zum experimentellen Erproben und zum Erfahrungsaustausch. Nicht gleich feste Normen zu haben. Genau das war es, was zum Beispiel die Entwicklung der Computertechnologie in Amerika beflügelte.